Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Jonas Rehse, schönen guten Tag. Ein kurzer Seitenhieb des Bundeskanzlers in Richtung Brüssel und Luxemburg nach der Kritik am deutschen Entlastungsdoppelwumms.
Das ist vielleicht nicht jedem gleich aufgefallen. Die Maßnahmen, die wir jetzt auf den Weg bringen, sind ja dazu da, Stützungsmaßnahmen zu finanzieren in 22, 23 und 24. Es geht also nicht nur um einen kurzen Zeitraum in diesem Jahr.
So Olaf Scholz, bevor er dann in die Gespräche mit den Ministerpräsidenten der Länder musste, um darüber zu verhandeln, wer diese Milliarden übernimmt. Neben dem Energiepreisdeckel gibt es ja noch zig andere Pläne. Die Verhandlungen laufen seit einer guten halben Stunde und davor haben die Länder noch einmal klargemacht, mit welcher Position sie ins Kanzleramt reingehen. Nadine Lindner live in Berlin. Wie sieht denn diese Position der Länder aus?
Ja, ich würde sagen, geschlossen und kompromissbereit. So könnte man die gemeinsame Pressekonferenz von Stefan Weil, dem SPD-Ministerpräsidenten von Niedersachsen, und Hendrik Wüst, dem CDU-MP von Nordrhein-Westfalen, zusammenfassen. Die sind um kurz vor vier hier in Berlin vor die Presse getreten. Die Absprachen zwischen den Ländern, das ist sozusagen der erste Schritt an diesem Tag gewesen. Die gingen dann doch etwas schneller als geplant. Das heißt, zwischen den 16 Ländern scheint es größere Einigkeit zu geben. Man hatte sich hier seit dem Vormittag dann erst unter den CDU-Ländern bzw. SPD-Ländern dann nochmal gemeinsam besprochen. Seit 16.30 Uhr, wie gesagt, sitzt man im Kanzleramt jetzt mit Vertretern der Bundesregierung zusammen. Stefan Weil, Hendrik Wüst, warum ausgerechnet die beiden? Stefan Weil hat von Hendrik Wüst den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz übernommen, jetzt turnusgemäß. Allerdings haben beide auch schon angedeutet, dass es nicht zu allen Punkten, die noch offen sind, Einigungen geben wird. Es gibt eine Beschlussvorlage für dieses Treffen, die liegt uns vor, die zeigt noch einige eckige Klammern. Das heißt, es gibt noch Uneinigkeiten. Und interessant wird dann auch sein, da bin ich tatsächlich gespannt, heute Abend auf die abschließende Pressekonferenz, wo die Länder auch selbst konkret etwas anbieten, sich an der Finanzierung zu beteiligen. Diskussionspunkte sind zahlreich. Beteiligung am Entlastungspaket 3, 19 Milliarden Euro stehen auf der Länderseite im Raum. Es geht weiter über die Finanzierung des Wohngeldes, die Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs, Krankenhausfinanzierung und bei der Flüchtlingsunterbringung. Und da sieht man schon, da ist eine ganze Latte von Dingen, die besprochen werden müssen.
Viele offene Klammern. Also auf der anderen Seite die Bundesregierung. Wie positioniert die sich, vor allem Olaf Scholz und der Finanzminister Christian Lindner?
Ja, Olaf Scholz hat man ja eben schon mal im O-Ton gehört. Der ist heute gemeinsam mit seinem niederländischen Partner Rutte vor die Presse getreten. Da ist dann deutlich geworden, dass Olaf Scholz bei dem, was er vorhat, mit der 200 Milliarden Sonderermächtigung, mit dem Sonderfonds, nicht nur mit den eigenen Bundesländern reden muss, sondern eben auch mit den europäischen Partnern. Da gab es Kritik innerhalb der EU an dem großen Volumen. Das sei ein Alleingang aus Deutschland, so hieß es zum Beispiel aus Italien. Die Erwiderung von Olaf Scholz hat man eben gehört. Christian Lindner hat heute Morgen auch noch mal versucht, den Ton zu setzen, Finanzminister der FDP im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Er hat gesagt, die Länder sind in einer Mitverantwortung beim Entlastungspaket, das heißt bei der Entlastung von Bürgerinnen und Bürgern. Hintergrund ist vielleicht noch ganz interessant, das hat die FAZ heute noch mal aufgedröselt, dass die Länder im Gegensatz zum Bund einen hohen Überschuss in ihren Haushalten erwirtschaften konnten. Ende August betrug dieser Überschuss rund 23 Milliarden Euro. Im Gegensatz dazu der Bund für die ersten 8 Monate dieses laufenden Jahres 2022 schon ein Finanzdefizit von 86 Milliarden Euro. Und da ist die Argumentation, der Bund hat vor allem auch bei den Corona-Hilfen viel bezahlt. Jetzt seien auch die Länder am Zug bzw. mit am Zug.
Also da ist die Finanzlage auf Länderseite besser als auf Bundesseite. Noch kurz zum Schluss, Frau Lindner, wie groß sind denn die Aussichten auf eine Einigung heute Abend?
Da bin ich eher skeptisch. Es ist deutlich geworden bei Hendrik Wüst und Stefan Weil, dass es Erwartungsmanagement von ihrer Seite betrieben wird. Stefan Weil hat gesagt, es kann jetzt nur einen Zwischenstand geben. Das wird auch dann klar, wenn man sieht, dass die Gaspreiskommission noch tagt und zum Finanzierungsrahmen jetzt Instrumente und Gaspreise festlegen bzw. vorschlagen möchte. Solange diese Zahl nicht auf dem Tisch liegt, wird es schwierig sein, über die fehlenden oder die zusätzlichen Entlastungsinstrumente dann ganz konkret zu sprechen.
Danke, Nadine Lindner, live aus Berlin. Ein Überbietungswettbewerb innerhalb der EU sieht schon mancher kommen anhand der milliardenschweren Entlastungspakete, die diskutiert werden. Und so gab es auch viel Kritik auf europäischer Ebene in Richtung Deutschland. Und so hatte Finanzminister Lindner beim Treffen mit seinen europäischen Amtskollegen die Aufgabe, ein Paket kleinzureden, was er noch Tage zuvor den deutschen Empfängern als möglichst groß verkaufen musste. Peter Kapern über die Kritik am deutschen Doppelwumms auf europäischer Ebene.
Es ist schon ein Spagat, den die Bundesregierung da vollführt. Zu Hause in Deutschland verweist sie darauf, dass der 200 Milliarden schwere Doppelwumms Verbraucher und Unternehmen machtvoll gegen Putins Energiekrieg abschirmen wird. In Luxemburg hingegen versucht der Finanzminister, das Entlastungspaket förmlich kleinzureden, um der Kritik der EU-Partner zu entgehen. Die 200 Milliarden seien eine Obergrenze. Gut möglich, dass am Ende deutlich weniger ausgegeben wird. Außerdem werde das Programm über die Jahre gestreckt. Und so seien die 200 Milliarden aus der richtigen, die Proportionalität beachtenden Perspektive betrachtet, eigentlich gar nicht größer als das von den Niederlanden mobilisierte 54-Milliarden-Paket. So argumentierte Christian Lindner im Sitzungssaal in Luxemburg. Eine Gelegenheit für die übrigen Finanzminister, dazuzulernen. Und nicht nur für die.
Auch seitens der Europäischen Kommission war noch nicht vollständig erkannt, dass es nicht um eine Maßnahme geht für das Jahr 2022, sondern dass sie auch den Zeitraum 2023 und 2024 umfasst.
Ob Lindners Aufklärungsunterricht fruchtete, lässt sich nicht eindeutig sagen. Deutsche Regierungskreise beteuern, dass die Kritik am deutschen Doppelwumms danach weitgehend verraucht war. Doch die von Lindner adressierte EU-Kommission hielt an ihrer Position fest. Industriekommissar Thierry Breton und Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni legten heute in einem Namensartikel in mehreren europäischen Zeitungen dar, warum das deutsche Milliardenpaket eine europäische Ergänzung benötige, nämlich um eine Fragmentierung zu verhindern. Also ein Auseinanderdriften der EU, weil sich kräftige Schutzschirme nur wenige reiche Mitgliedstaaten leisten können. Und Gentiloni blieb dabei, auch nachdem er den Ausführungen des deutschen Kassenchefs gefolgt war.
The point is not to criticize any member states. If we want to avoid fragmentation, I think we need a higher level of solidarity.
Es gehe nicht darum, einzelne Staaten zu kritisieren. Es brauche aber ein höheres Maß an Solidarität, um eine Fragmentierung zu verhindern, so Gentiloni. Die Kritik am deutschen 200-Milliarden-Paket hat einen langen Vorlauf. Deutschland habe die Weltmarktpreise für Gas in die Höhe getrieben, weil es nach dem russischen Lieferstopp zu jedem Preis Nachschub für die deutschen Gasspeicher eingekauft habe, so die Auffassung bei vielen Partnern. Den Preis haben nun alle EU-Staaten zu zahlen. Dennoch sperre sich Berlin gegen die Verhängung eines Gaspreisdeckels. Und nun, so die Wahrnehmung bei vielen Partnerstaaten, verschaffe Deutschland seiner Wirtschaft mit dem 200-Milliarden-Programm auch noch einen Wettbewerbsvorteil. EU-Kommissar Gentiloni schlägt vor, sich jetzt am Schur-Programm aus der Zeit der Corona-Wirtschaftskrise zu orientieren. Damals lieh sich die EU gemeinsam Geld, das zu günstigen Konditionen als Kredit an die Mitgliedstaaten weitergeleitet wurde. Finanzminister Lindner will davon allerdings gar nichts wissen. Die beiden Krisen seien einfach nicht miteinander zu vergleichen. Trotzdem räumt die Bundesregierung unter dem Druck der Partner derzeit Positionen, die lange Zeit als unverrückbar galten. Ein Jahr lang war Deutschland gegen eine Änderung des Strommarktdesigns, wollte den Strompreis nicht vom Gaspreis entkoppeln. Jetzt ist Berlin dafür. Lange betrachtete Berlin gemeinsame Gaseinkäufe der EU-Länder mit Skepsis. Jetzt drängt die Bundesregierung auf eine schnelle Umsetzung solcher Pläne. Und selbst in Sachen Gaspreisdeckel scheint das letzte Wort der Regierung noch nicht gesprochen zu sein. Finanzminister Lindner jedenfalls machte deutlich, dass er mit an Bord sei, wenn gleichzeitig sichergestellt werden könne, dass LNG-Tanker dann nicht abdrehen, um ihre Ladung in Asien zu löschen, statt in Europa.
Das Europäische Parlament hat den Weg für ein einheitliches Ladekabel freigemacht. Ab Ende 2024 sollen so jedes Jahr tausende Tonnen Elektromüll wegfallen. Jakob Mayer.
Die Abgeordneten haben die Neuregelung fast einstimmig angenommen. 602 votierten für die Einführung des einheitlichen Ladegeräts, nur 13 dagegen. In 2 Jahren soll der Ladestecker im USB-C-Format Standard werden für neue Smartphones, Tablets, Kopfhörer und E-Reader. Für Laptops soll das später gelten. Das einheitliche Ladegerät soll helfen, Geld zu sparen. Die stellvertretende EU-Kommissionschefin Margrethe Vestager sprach im Plenum von mindestens 250 Millionen Euro jährlich. Verbraucherinnen und Verbraucher sollen wählen können, ob sie zu neuen Geräten ein Ladekabel dazukaufen. Abgeordnete sprachen in der Debatte außerdem von einem Erfolg für die Umwelt. Pro Jahr könnten bis zu 1000 Tonnen Elektroschrott vermieden werden. Auf die Neuregelung hatten sich Unterhändler von Parlament und Mitgliedstaaten für ein Vierteljahr verständigt. Nach der Zustimmung des Parlaments müssen jetzt noch die EU-Länder den Kompromiss billigen.
Es war schon eine kleine Überraschung heute Vormittag. RWE will 8 Jahre früher aus der Kohle aussteigen als geplant. Dafür dürfen 2 Kraftwerke länger am Netz bleiben als bisher vorgesehen. Ein Deal mit dem grünen Bundeswirtschaftsministerium, der nicht nur für Überraschung, sondern auch für ganz widersprüchliche Reaktionen gesorgt hat. Jörg Münchenberg.
Ursprünglich sollte der Ausstieg aus der Braunkohle erst 2038 erfolgen. Jetzt wird er zumindest in Nordrhein-Westfalen 8 Jahre vorgezogen auf das Jahr 2030. Darauf haben sich der Konzern RWE, Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck sowie Mona Neubauer, beide von den Grünen, im Grundsatz verständigt. Gleichzeitig sollen angesichts der aktuellen Energiekrise 2 Kraftwerksblöcke, Neurath D und E, die ursprünglich Ende des Jahres abgeschaltet werden sollten, bis März 2024 länger am Netz bleiben. Damit soll eine Gasverstromung verhindert werden. Dennoch sprach Habeck heute ausdrücklich von einem guten Tag für den Klimaschutz.
Also auf der einen Seite eine Verlängerung von 15 Monaten für die 2 600-MW-Kraftwerke, auf der anderen Seite 8 Jahre früher 3x 1000 MW gehen früher aus dem Betrieb. Dadurch bleiben 280 Millionen Tonnen Braunkohle in der Erde und sie verhindern eine potenzielle Verfeuerung von 280 Millionen Tonnen CO2.
Der vorgezogene Braunkohleausstieg sowie die kurzfristige Verlängerung der Laufzeiten für 2 Kraftwerksblöcke haben auch Auswirkungen auf die Bewohner im Revier. Weil die zu verstromende Braunkohlemenge faktisch reduziert wird, bleiben die Ortschaften Kainberg, Kuckum, Oberwestrich, Unterwestrich und Beverath erhalten. Für den Ort Lützerath hatte die zuständige NRW-Wirtschaftsministerin Neubauer dagegen keine guten Nachrichten.
Es ist eine weitreichende Entscheidung. Die Lage der Energieversorgungssicherheit durch den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine erfordert jetzt die notwendige Kohle unter Lützerath. Das bedeutet, Lützerath muss bergbaulich in Anspruch genommen werden, also abgebaggert werden.
Umweltverbände und Aktivisten kritisierten die Ankündigung scharf. Es sei eine Katastrophe, dass nicht alle vom Kohleabbau bedrohten Siedlungen gerettet würden, hieß es etwa bei der Umweltschutzorganisation BUND. Fridays for Future sprach wiederum von einem dreckigen Deal hinter verschlossenen Türen und auch Linken-Chefin Janine Wissler zeigte für die Vorentscheidung keinerlei Verständnis.
Lützerath ist zum Symbol des Widerstands gegen die Braunkohle geworden und das ausgerechnet 2 grün geführte Wirtschaftsministerien eine solche Entscheidung treffen, das ist ein Armutszeugnis. Mit der Entscheidung zu Lützerath haben die Grünen das 1,5-Grad-Ziel endgültig aufgegeben.
RWE-Chef Markus Kreber sprach wiederum von großen Herausforderungen für das Unternehmen beim Umgang mit den Beschäftigten.
In den kommenden Jahren durch die Verzögerung von Stilllegungen werden jetzt erstmal deutlich mehr Mitarbeiter gebraucht als ursprünglich geplant. Dafür müssen wir aber am langen Ende 2030 deutlich mehr Mitarbeiter freisetzen als bisher geplant. Wir gehen davon aus, dass wir als RWE für alle Fälle sozialverträgliche Lösungen finden.
Auch die Gewerkschaft IG Bergbau, Chemie und Energie verwies heute ausdrücklich auf die Vereinbarungen zur Sozialverträglichkeit im Strukturwandel. Von den derzeit 7.500 Arbeitsplätzen in der Braunkohle würden 2030 statt bislang 3.500 nun bis zu 5.500 Jobs wegfallen. Die entsprechenden Regelungen für ein Anpassungsgeld, Qualifizierungen und Abfindungen müssten nun entsprechend angepasst werden. Parallel zum vorgezogenen Braunkohleausstieg in NRW sollen jetzt neue Gaskraftwerke als Reserve ausgeschrieben werden, die später dann auch mit klimafreundlichem grünen Wasserstoff betrieben werden können.
die derzeitigen schwierigen Wirtschaftsfaktoren, Inflation, Fachkräftemangel, hohe Rohstoffpreise, die gehen auch an der Baubranche nicht spurlos vorbei. Mancher rechnet mit einem Einbruch im Wohnungsbau. Trotzdem hält die Bundesregierung an dem Ziel von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr fest. Mit der Stimmung in der Immobilienbranche passt das nicht so recht zusammen, wie auch bei der Eröffnung der Fachmesse Expo Real zu spüren war. Aus München, Lisa Weiß.
Es gibt viel zu besprechen in einem Jahr, in dem der Boom offenbar erst einmal ein Ende gefunden hat. Lange galt es sicher, dass die Nachfrage nach Immobilien und damit auch die Preise immer weiter steigen würden. Luisa Ullmann ist zum ersten Mal als Besucherin auf der Messe. Zusammen mit ihrem Vater hat sie vor kurzem LOVA-Projekt gegründet, ein Familienunternehmen im Bereich Projektentwicklung und Immobilienberatung. Die Entwicklung in der Immobilienbranche sieht sie nicht nur kritisch.
Viel Unsicherheit auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch die Menschen, die sich wieder ein bisschen trauen, die eine neue Chance bekommen, weil diese Irrsinnspreise von vor einem halben Jahr, das schloss ja doch die meisten aus. Und deshalb sehe ich das als sozusagen Neueinsteiger in die Branche eher als Chance, als dass es mir große Angst macht.
Aber wie geht es den Alteingesessenen? Ein Besuch am Stand von Dr. Lübcke und Kälber, ein deutsches Unternehmen mit den Schwerpunkten Investmentberatung und Immobilienvermittlung, das seit 1968 am Markt ist. Marc Sahling ist hier geschäftsführender Gesellschafter. Er ist gespannt, was die Messe so bringt, wie die Stimmung wirklich ist.
Also die letzten oder sagen wir die ersten 8 Monate des Jahres waren durchaus turbulent. Was wir in den letzten Monaten sehen, ist durchaus wieder eine Belebung.
Die Investoren seien wieder ein Stück aggressiver, beobachtet Sahling, aber noch weit unter dem Vorjahresniveau. Der Krieg in der Ukraine, die Inflation seien beispielsweise Risikofaktoren. Viele Investoren seien erst einmal abwartend, sagen, sie wüssten einfach nicht, wohin die Preise gehen, so Sahling.
Das liegt an der Zinsentwicklung und daran, dass niemand in den Fall ins Messer greifen möchte.
Wie es weitergeht, hänge vom Krieg in der Ukraine ab und von der Entwicklung der deutschen Wirtschaft, sagt Sahling. Er glaubt aber, dass sich ab dem 2. Quartal des kommenden Jahres der Markt wieder belebt. Besonders im Bereich Wohnimmobilien. Selbst Immobilien aus den 1950ern, 60ern oder 70ern, die energetisch schwer auf den neuesten Stand zu bringen sind, werden wieder mehr nachgefragt sein, ist sich Geschäftsführer Sahling sicher. In Deutschland werde viel zu wenig gebaut.
Die Wohnbauprogramme, die 400.000 Wohnungen, die sich der Staat vorgenommen hat, die kriegen wir nicht ansatzweise. Auch die Hälfte kriegen wir nicht hin. Da muss einfach viel, viel mehr Druck reinkommen, da muss auch mehr Förderung reinkommen. Sonst wird es tatsächlich problematisch.
Benjamin Biel vom internationalen Immobilienkonzern Heinz sieht das ganz ähnlich. Wohnraum ist für ihn einer der kritischen Punkte für die nächste Zeit. Denn die Mieter müssen mieten, hören also trotz der Krise nicht auf, nachzufragen.
Gleichzeitig werden die Grundstücke aber immer schwieriger bebaubar, weil die Baukosten auch durch die Decke gehen und die Zinsen auch. Das heißt, da kann es echt zu einer schwierigeren Situation kommen, was am Ende sogar dazu führen kann, dass die Mieten noch weiter steigen. Aber wir hatten natürlich auch 10, 15 sehr gute Jahre und jetzt kommt es mal zu einer Korrektur. Das kann sogar, glaube ich, auch ganz gut sein.
Lisa Weiß von der Expo Real in München. Deutschland muss mutiger werden, auch wenn es seine Führungsposition in Schlüsselindustrien behalten will. Das sagt eine Studie der OECD. Deutschland muss eine agilere, risikotolerantere und experimentierfreudigere Innovationspolitik entwickeln, so die OECD-Forscher heute in Berlin. Was bedeutet das konkret? Jan Breitinger, Innovationsexperte von der Bertelsmann Stiftung, sagt dazu hier im Deutschlandfunk.
Konkrete Ansätze könnten beispielsweise sein, dass man den Austausch zwischen den verschiedenen Sektoren verstärkt. Das bedeutet, dass Innovation nicht mehr nur betrieben wird, beispielsweise von Forschenden und der Industrie, sondern dass man das öffnet hin zum öffentlichen Sektor, hin zur Zivilgesellschaft, dass man Start-ups stärker fördert, dass man agiler wird, wenn es darum geht, Forschungsprojekte, Innovationsprojekte durchzuführen, dass diese länger laufen als nur über die Legislaturperiode, dass deutsche Innovationspolitik deutlich stärker ausgerichtet wird an gesellschaftlich wünschenswerten Zielen. Derzeit arbeitet man zu oft am technisch Möglichen. Innovationspolitik kreist um Technologien, um neue Maschinen sozusagen. Sie kreist zu selten um den Menschen und um die Bedürfnisse unserer Gesellschaft. Und darum muss es in Zukunft gehen. Wenn das gelingt, wenn Innovation wirklich den Menschen in den Blick nimmt, dann kann Innovation oder Innovationspolitik zu einer Politik des Wandels werden. Dann kann Innovation dabei helfen, unsere Gesellschaft zu transformieren und vor allem resilienter und nachhaltiger aufzustellen.
Wenn jetzt die OECD fordert, da eine konkrete Vision dazu zu formulieren, wie könnte denn so eine Vision konkret lauten?
Da ließe sich vieles denken. Man könnte sich beispielsweise orientieren an den SDGs, an den Sustainable Development Goals, die von den Vereinten Nationen formuliert worden sind. Man könnte an Beispiele denken wie den öffentlichen Nahverkehr nachhaltig, bezahlbar, zuverlässig zu gestalten. Ebenfalls ein Beispiel könnte sein, die Kreislaufwirtschaft in Deutschland zu stimulieren und stärker auszubauen, also sicherzustellen, dass wir weniger Müll, weniger Abfall produzieren und besser, ja, Wertstoffe wieder in den Kreislauf hineinbringen. Das wären sehr konkrete Beispiele. Da geht es also nicht um abstrakte Visionen, sondern es geht um sehr konkrete Handlungsfelder, in denen man ja Technologien fördern muss, in denen man politische Maßnahmen aufsetzen sollte, Anreize setzen muss, entsprechend Regulierung, Gesetze erlassen sollte, mit verschiedensten Sektoren in den Austausch kommt, um gemeinsam eben an diesen Zielen zu arbeiten.
Was davon an diesen ganzen Punkten, die Sie jetzt schon genannt haben, Herr Breitinger, in unserem Gespräch, geht denn die Bundesregierung schon an?
Die Bundesregierung hat mit dem Koalitionsvertrag im letzten Jahr tatsächlich eine, ja, durchaus ein ambitioniertes Programm vorgelegt, wenn es eben um Innovation geht. Und was positiv hervorzuheben ist, dass der Koalitionsvertrag schon ein anderes Verständnis von Innovation aufgreift. Es geht eben hier deutlich stärker um dieses moderne Verständnis von Innovation, sprich die gesellschaftliche Entwicklung, gesellschaftliche Bedürfnisse werden oder sollen in Zukunft stärker in den Mittelpunkt gerückt werden. In den nächsten Wochen, Monaten ist anberaumt, dass eine neue Innovationsstrategie, die Zukunftsstrategie, veröffentlicht werden soll. Da ist zu hoffen, dass es tatsächlich am Ende um gesellschaftliche Bedürfnisse geht, dass diese eben in den Mittelpunkt kommen. Die Bundesregierung arbeitet an neuen Institutionen, an der DATI, an der Deutschen Agentur für Transfer und Innovation. Da darf man gespannt sein, was auch die nächsten Monate hier an nächsten Schritten bringen. Ebenfalls hat man sich verschrieben der Start-up-Förderung. Das ist sicherlich ein sehr wichtiger Ansatzpunkt. In den letzten Jahren haben die Gründungszahlen stagniert oder sind sogar in Deutschland zurückgegangen. Und zu guter Letzt würde ich nennen den Bereich der Sprunginnovation. Da geht es darum, dass man Technologien fördert, die wirklich unser Wirtschaften und auch unser gesellschaftliches Leben von innerhalb von kurzer Zeit grundlegend verändern können, positiv verändern können.
Jan Breitinger von der Bertelsmann Stiftung. Nach dem schwarzen September geht es an den Börsen leicht nach oben. Auch heute konnte der Aufwärtstrend bislang bestätigt werden. Claudia Werle live aus dem Frankfurter Börsenstudio. Warum stehen denn die Zeichen jetzt auf Erholung?
Man hat wirklich fast den Eindruck, der DAX wolle das Minus, das sich in den vergangenen Wochen angesammelt hat, innerhalb kurzer Zeit wieder ausgleichen. Aktuell der DAX 3,7% im Plus. Er steigt auf 12.661 Punkte. Viele hoffen einfach, dass die US-Notenbank künftig den Fuß etwas vom Gaspedal nehmen wird, sprich, dass sie die Zinsen nicht mehr in dem Maß erhöht, wie sie das zuletzt getan hat. Die Inflation zu bekämpfen ist das eine, zu verhindern, dass das Wirtschaftswachstum einen gewaltigen Dämpfer bekommt, ist das andere. Und auch das hat die US-Notenbank ja durchaus im Blick.
Der Energiekonzern RWE will vorzeitig aus der Kohle aussteigen. Wie reagiert die Börse darauf?
Zurzeit sorgen zwei Dinge für viel Gesprächsstoff hier an der Börse. Da ist zum einen das Thema Versorgungssicherheit. Ob Verbraucher oder Unternehmen, wir alle sind darauf angewiesen, dass Energie in ausreichendem Maße zur Verfügung steht. Sonst funktionieren keine elektrischen Geräte mehr. Sonst können viele Produkte auch nicht mehr hergestellt werden. Ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, wofür wir mittlerweile alles Energie gebrauchen. Also Versorgungssicherheit zu gewährleisten ist das eine. Und dann geht es eben darum, den Klimawandel im Blick zu behalten und mit der jetzt getroffenen Entscheidung versucht RWE beidem gerecht zu werden. Aktien von RWE heute 2,7% im Plus. Ja, und das sind nicht die einzigen Gewinner im DAX.
In eine ähnliche Richtung geht ja auch die Nachricht vom Autovermieter Sixt. Der will seine E-Autoflotte aufstocken, vor allem mit Bestellungen aus China. Wie kommt das an?
Die Aktien fast 4% im Plus Sixt hat mehrere tausend E-Fahrzeuge in China bestellt. Ich denke, daran wird deutlich, es tut sich was auf dem Markt. Und zwar nicht nur die deutschen Hersteller sind im Rennen, sie werden sich mehr und mehr auch mit und an der internationalen Konkurrenz messen lassen müssen.
Gestern gab es einen großen Kurseinbruch bei der Schweizer Großbank Credit Suisse. Heute gibt es eine leichte Erholung. Was sind die Gründe dafür?
Es gibt Zweifel an der Finanzkraft des Unternehmens. In sozialen Medien kursieren wilde Spekulationen, wie es um die Stabilität der Bank bestellt ist. Das Unternehmen will umstrukturieren, sich neu aufstellen. Details dazu wird es dann wohl Ende Oktober geben.
Und kommen wir zum Schluss zu Euro, Rente und Gold.
Der Euro 99,61 €, die Umlaufrendite von 2,02 auf 1,7% gesunken und die Feinunze Gold kostet 1.724,41 $.
Danke, Claudia Werle, live von der Frankfurter Börse. Und nach den Nachrichten knüpft Kultur heute hier nahtlos an mit der Frage nach den Folgen der Krise, eine Gesellschaft der Angst. Im Gespräch dann der Soziologe Heinz Bude. Das war Wirtschaft und Gesellschaft. Am Mikrofon verabschiedet sich Jonas Rehse.